What Goes On, der elektrifizierende Podcast für Unternehmen mit Katrin Hansl. Herzlich willkommen bei What Goes On, dem elektrifizierenden Podcast für Unternehmen. Heute widmen wir uns einem zukunftsweisenden Thema und der Frage, wie können emissionsfreie Fahrzeuge rasch zum neuen Standard werden? Trotz aller Fortschritte wird es auch in Zukunft einen eklatanten Restbestand von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor geben und genau deshalb braucht es auch neue Dekarbonisierungsstrategien. In dieser Episode erfahren Sie, welche Herausforderungen der fossile Restbestand mit sich bringt und welche Lösungsansätze es dafür gibt, von beschleunigtem Austausch der Flotte über Retrofitting bis hin zu politischen Maßnahmen. Eine Institution, die sich für ein ökologisch, ökonomisch und sozial gerechtes Verkehrssystem einsetzt, ist der VCÖ. Und genau hier sind wir heute zu Gast. Neben mir hat sich schon der verkehrspolitische Sprecher gemütlich gemacht. Herzlich willkommen, Michael Schwendinger.
Hallo, danke fürs Dabeisein.
Michael, wenn wir da jetzt in die Zukunft blicken, welche Prognosen haben wir denn für den verbleibenden fossilen Bestand jetzt einerseits im Pkw-Sektor, aber auch ganz bewusst im Sektor der Nutzfahrzeuge?
Ja, gehen wir vielleicht mal vom Jetzt-Stand aus. Da schaut es in Österreich so aus, wir haben rund 5,2 Millionen Pkw. Davon sind rund 4%, das sind ungefähr 200.000 Autos, sind jetzt heute schon e-Pkws. Österreich holt da auf, würde ich sagen. Also wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut von den Neuzulassungen, da schaut es so aus, dass wir im Jänner 2025 Neuzulassungszahlen bei den Autos gehabt haben von 18,7% e-Pkw. Das ist mehr als noch vor 2 Jahren, da waren es noch 15%. Es ist aber weniger als die Vorreiter in Europa. Der große Vorreiter in Europa ist bekanntermaßen Norwegen. Da sind heute schon, also im Jänner 2025, waren da schon 96% der Neuzulassungen bei den Autos e-Pkw, also quasi fast alle Autos. Innerhalb der EU ist Dänemark der Spitzenreiter mit 64%. Also auch das ist deutlich mehr als in Österreich. Wie gesagt, wir holen auf, aber da ist nach oben noch ein bisschen eine Lücke. Wenn wir von den Nutzfahrzeugen sprechen, sprechen wir von einem Bestand von knapp 600.000 Nutzfahrzeugen, von denen sind die absolute Mehrheit, also rund 90%, sind kleine Transportfahrzeuge, also N1, das sind die klassischen Transporter, die man kennt, die halt die Zustellung in der Stadt etc. machen. Gut, der Blick in die Zukunft schaut so aus, da gab es eine Studie, die sich eben mit Dekarbonisierungsstrategien für Österreich beschäftigt hat und da wurde mit so Szenarienmodellen berechnet, dass im Jahr 2040 bei einem Szenario, einem mittleren Szenario, wo man sozusagen die Maßnahmen, die man jetzt schon ergriffen hat, einfach weiter fortführt, geht man aus von irgendwo noch bei 2 Millionen Autos im Jahr 2040 mit Verbrennungsmotor, das heißt, das ist weniger als die Hälfte, aber es ist trotzdem noch sehr viel. Bei den, wenn man ambitioniertere Maßnahmen setzt, also eine erhöhte Austauschrate etc., dann landet man immer noch bei rund 600.000 Autos. Also ist auch nichts in diesem Bereich zwischen 600.000 und 2 Millionen Autos werden wir also im Jahr 2040 noch irgendwo landen. Bei den Nutzfahrzeugen ist es ähnlich von den Verhältniszahlen her. Da ist bei einem Business as usual mehr oder weniger Szenario von rund 250.000 Autos die Rede im Jahr 2040 und bei einem ambitionierteren Szenario von rund 100.000 Nutzfahrzeugen, wobei dort auch der Großteil sind eben diese Kleintransporter, aber auch rund ein Drittel sind halt dann schwere LKWs, Busse, einfach weil es weniger gibt, machen rund 2% aus. Also das heißt, wir haben durchaus noch einen erheblichen Restbestand dann an Autos oder generell also Autos und Nutzfahrzeugen im Jahr 2040, die noch einen Verbrennungsmotor eingebaut haben.
Jetzt haben wir die Zahlen gehört, die, wie du gesagt hast, durchaus noch ein erheblicher Restbestand sind. Welche Auswirkungen hat dieser fossile Restbestand auf die Erreichung der Klimaziele?
Genau, also das ist natürlich eine große Herausforderung. Die Klimaziele in Österreich lauten ja Klimaneutralität 2040. Das ist unser großes Ziel, das die letzte Bundesregierung auch im Rahmen des Mobilitätsmasterplans sozusagen sich ein bisschen angeschaut hat, wie kann man dorthin kommen. Dort wird interessanterweise von so einem also Backcasting-Ansatz heißt es dann, dass man sozusagen in die Zukunft blickt und sagt, dort wollen wir sein in diesem Jahr, rückblickend, was muss passieren, dass wir dorthin kommen. Und in diesem Backcasting-Ansatz wird eigentlich meistens davon ausgegangen, dass im Verkehr der größte Teil elektrifizierte Fahrzeuge sind. Also von Technologien wie Wasserstoff, emissionsfreie Kraftstoffe, also E-Fuels etc., wird da eigentlich nur im Schwerverkehr und vor allem dann auch für die Flugindustrie und für die Schifffahrt gesprochen. Also im Pkw-Bereich ist das eigentlich gar nicht so wirklich vorgesehen, sondern da müssen eigentlich fast alle Fahrzeuge elektrifiziert sein, dass wir die Klimaziele auch wirklich erreichen können.
Das heißt, würdest du sagen, ist ein möglichst schneller Austausch der Flotte essentiell?
Das ist auf jeden Fall essentiell. Ohne das werden wir die Klimaziele auf keinen Fall erreichen.
Lass uns über Retrofitting sprechen. Dabei sprechen wir vom Umbau eines jetzigen Verbrennermotors auf E-Auto, sprich, wir wollen das Auto elektrifizieren. Das wird ja als ökologisch sehr vorteilhafte Strategie betrachtet. Wie siehst du das? Ist das tatsächlich die Zukunftsmusik?
Ja, ich finde, das ist ein sehr interessantes Thema, das in der Öffentlichkeit, glaube ich, auch noch ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bisher bekommen hat. Wir reden viel über eben emissionsfreie Alternative, synthetische, was auch immer, Kraftstoffe etc. Aber über Retrofitting habe ich jetzt eigentlich bisher noch wenig gehört. Deswegen haben wir uns beim VZÖ im Rahmen eines Factsheets, das ist so ein 4-Seiten-Papier, Anfang des Jahres einmal eingehend damit befasst. Die Idee ist eigentlich relativ simpel. Man nehme einen Verbrenner-Pkw sozusagen und baue den Motor um in einen E-Motor. Das macht aus ökologischer Sicht natürlich durchaus Sinn, weil man einfach die ganze Fahrzeugkarosserie, und das sind ja durchaus mehrere Tonnen sozusagen an Material und Ressourcen, die man ja auch irgendwoher sozusagen produziert hat, weil man sich das einfach dann spart und nicht für ein neues Fahrzeug dann nochmal sozusagen produzieren muss. Es gibt eine Studie in der EU, die sich das ökologische Potenzial von Retrofitting anschaut. Und da wird davon ausgegangen, dass bei einem kleinen Pkw, man fährt den quasi 100.000 Kilometer und dann stellt man sich die Frage, okay, was mache ich jetzt? Entweder ich fahre ihn einfach weiter oder ich verschrotte ihn und kaufe mein neues E-Auto oder ich tausche den Motor aus. Und da hat sich dann gezeigt, wenn man dann mit diesem Pkw, also quasi Mitte der Lebenszeit nochmal 125.000 Kilometer fährt, in einer zweiten Lebenshälfte mehr oder weniger, die Option Retrofitting ist dann im Vergleich zum einfach Weiterfahren als Verbrenner um 80% weniger CO2-Emissionen und auch, wenn ich das Auto verschrotte und ein neues E-Auto kaufe, immer noch um 45% aus einer Ökobilanzsicht sozusagen positiver. Und der Grund ist natürlich relativ einfach, wie schon gesagt, einfach weil man sich die Richtung der Karosserie spart und diesen CO2-Rucksack, der da drinnen steckt, den kann man sich also sparen. Also aus ökologischer Sicht macht das auf jeden Fall durchaus Sinn. Ist natürlich die zweite Frage, macht es auch aus ökonomischer Sicht Sinn? Also zahlt sich das aus? Auch das hat die Studie sich angeschaut, da schaut es so aus, dass derzeit der Umbau noch relativ teuer ist. Also da spricht man von 16.000 Euro für den Umbau eines mittelgroßen PKWs. Und das ist natürlich sehr viel. Also das rechnet sich auf gut Deutsch heute ohne Förderungen.
Wobei ehrlicherweise die Anschaffung von E-Autos ist ja jetzt auch nicht immer so ganz günstig. Also genau. Wenn man das in Relation sieht, ist 16.000 Euro doch fair.
Das stimmt, das kommt natürlich aufs Auto drauf an. In der Studie war es ein relativ kleines Auto, das heißt, da ist es relativ gesehen dann schon recht viel. Aber da ist der Ausblick, dass wenn das zukünftig noch ein bisschen mehr gepusht wird, dann wird das auch noch günstig. Also da spricht man dann von 9.000 Euro Mitte der 30er Jahre. Und wenn man sich das dann anschaut mit dem Restwert des Autos, dann kommt die Studie zu dem Schluss, dass man da eigentlich unter einem Preis landet, also für ein Gebrauchtauto sozusagen, das dann umgerüstet wurde. Das unter dem Preis von einem neuen E-Pkw ist. Also da ist es dann schon eine interessante Option, vor allem für eben halt Budgets, die ein bisschen kleiner sind und die jetzt nicht den neuen Tesla sich leisten wollen oder können, ist das durchaus eine Option. Und das ist jetzt alles gerechnet ohne Förderungen. Das heißt, wenn jetzt die öffentliche Hand sagt, das ist ein Modell, das man aus eben wie gesagt ökologischer Sicht durchaus unterstützen kann und da noch ein paar tausend Euro drauflegt, dann macht das auch aus ökonomischen Gründen durchaus Sinn. Vorreiter ist da Frankreich in Europa und da gibt es eben auch schon so ein Fördermodell. Seit dem Jahr 2023 zahlt die öffentliche Hand in Frankreich zum Beispiel Privatpersonen bis zu 5.000 Euro für so eine Umrüstung und Unternehmen bis zu 10.000 Euro und dann wird es natürlich schon interessant.
Also es ist auf jeden Fall CO2 und auch ressourcenschonend. Jetzt hast du auch schon die ökonomischen Parameter da genannt. Aber wie sieht es denn rechtlicher Natur aus? Kann man einfach sagen, ich baue jetzt einen Verbrennermotor auf E um? Geht das so einfach?
Ja, so einfach geht es eben nicht. Und da ist die Ausgangslage auch ein bisschen unterschiedlich in den Staaten in Europa. Also ich weiß nicht, die Niederlande und UK haben da ein bisschen einen anderen Zugang. Da kann man, was ich jetzt aus den Studien und Analysen dazu erfahren habe, da kann man recht flexibel tatsächlich Umbauten machen, ohne dass man das jetzt dann noch groß zulassen müsste. In anderen Staaten wie in Österreich und in Deutschland auch und damals auch in Frankreich ist es aber eben schon so, dass man dann, wenn man ein Fahrzeug umbaut, dass man das dann einfach nochmal neu zulassen muss. Also man braucht einfach nochmal ein neues Genehmigungsverfahren und das ist auch jetzt der Stand der Dinge in Österreich. Das heißt, wenn man ein Auto umrüstet, umbaut, dann muss es einfach nochmal neu zugelassen werden, individuell, jedes einzelne Fahrzeug. Und das macht es natürlich sehr aufwendig. Das heißt, man geht sozusagen zur Kfz-Werkstätte, würde diesen Umbau irgendwie machen. Es gibt ein paar Unternehmen, die das in Österreich machen. Vier an der Zahl hat eine Studie im Jahr, also Stand 2023, herausgefunden. Die bieten das an, aber die müssen dann jedes einzelne Fahrzeug, muss man sich dann nochmal sozusagen einzeln genehmigen lassen. Und in Frankreich ist das eben so, dass man im Jahr 2020 auf diesen Zug, sage ich mal, oder auf dieses Thema Retrofitting aufgesprungen ist und dann auch einen rechtlichen Rahmen geschaffen hat, der das Ganze vereinfacht. Und da schaut es jetzt so aus, es ist sozusagen ein dreischrittiger Prozess. Der erste Schritt ist, es gibt ein Unternehmen, das eben solche Umrüstsätze entwickelt und anbietet. Die lassen sich dann einen Prototypen zertifizieren. Also man nimmt dann ein Auto, baut diesen Umrüstsatz ein und dann hat man diesen Prototypen, der wird dann zertifiziert. Und dann gibt es sozusagen die Genehmigung, gilt dann einfach für dieses Modell, für diesen Umrüstsatz überall sozusagen. Und der nächste Schritt ist dann sozusagen, dass das Unternehmen, das die Umrüstsätze herstellt, schult dann Umbaubetriebe, in der Regel Kfz-Werkstätten, die diese Umbausätze einfach einbauen können. Und dann ist eben die Genehmigung schon standardisiert und erledigt. Also das heißt, man hat dann quasi ganze Fahrzeugmodelle. Mein Jetztstand ist eigentlich, dass in Frankreich gerade daran gearbeitet wird, an diesem Typisierungsverfahren für das Modell Renault Twingo. Ist in Frankreich ein sehr beliebtes Modell, gibt sehr viele Autos, gibt es also auch ein großes Potenzial, wo man das umbauen kann. Das ist noch im Prozess und was ich herausgefunden habe oder in meiner Recherche gefunden habe, ist, dass für einen Oldtimer, also den klassischen 2CV, also die Ente, da gibt es das schon standardmäßig. Also Enten kann man sozusagen in Frankreich schon standardmäßig umrüsten auf Elektroantrieb.
Und wann denkst du, dass andere europäische Länder, vor allem auch Österreich, danach ziehen wird?
Ja, das bin ich ehrlich gesagt gespannt. In Deutschland gab es vor einigen Jahren eine Kommission, glaube ich, so einen Beirat, der sich das Thema mal angesehen hat. Und da gab es auch schon Vereinfachungen rechtlicher Natur. Also ich bin jetzt, die deutsche Situation ist mir nicht ganz bekannt, aber ich glaube, da geht es auch in Richtung Standardisierung. In Österreich ist mir dazu nichts bekannt. Da ist eben der Jetztstand der, dass man halt eben, wie gesagt, jedes Auto einzeln zulassen muss. Und so ist es natürlich mühsam, wird es nicht in die Breite kommen. Ich denke, dass das durchaus ich glaube jetzt nicht, dass das die 5 Millionen Autos in Österreich, die werden wir so nicht umrüsten, aber ich denke doch, dass es durchaus für beliebte Modelle eine gute Möglichkeit ist, wie man da halt eben nachrüsten kann. Und aufgrund der, wie soll ich sagen, fortschreitenden Klimakrise, der EU-Rahmenbedingungen etc., glaube ich, müssen wir wirklich alle Möglichkeiten in Gang setzen, um da weiterzukommen. Und insofern kann ich mir schon gut vorstellen, dass sich in Österreich die nächsten 5 Jahre da auch noch was tut.
Jede Menge Potenzial, das haben wir schon durchgehört. Kommen wir zum Potenzial von E-Fuels, die ja auch als alternative Dekarbonisierungsstrategie diskutiert werden. Jedoch, wir wissen, ganz ideal ist sie nicht, denn sehr hohe Produktionskosten, wenig Verfügbarkeit und vor allem sehr viel Energie, die dafür benötigt wird. Wo ist denn da die Problematik, wenn man jetzt E-Fuels vergleicht mit Elektrofahrzeugen?
Also ganz prinzipiell möchte ich mal sagen, E-Fuels sind super. Ich bin ein absoluter E-Fuels-Fan. Das wird uns oft vorgeworfen, dass wir da irgendwie zu negativ eingestellt sind oder sowas. Das stimmt überhaupt nicht. E-Fuels sind auf jeden Fall super und wir werden jeden Tropfen E-Fuels, den wir irgendwie bekommen können, werden wir sicher brauchen für die Dekarbonisierung. Das ist überhaupt keine Frage. Und auch vermutlich im Verkehr brauchen, aber, und das ist eben der große Knackpunkt, wir müssen E-Fuels dort einsetzen, wo es keine andere Alternative gibt und nicht dort einsetzen, wo es sogar noch effizientere Alternativen gibt. Und im Verkehrsbereich sprechen wir da vor allem vom Flugverkehr. Flugverkehr und Schiffsverkehr, das ist für Österreich nicht so das große Thema, aber vor allem Flugverkehr und vielleicht noch irgendwo, ich weiß es nicht, bei also Offroad, irgendwelchen Baumaschinen etc. oder irgendwelchen Spezialbussen, die ich weiß nicht, wie weit der Kilometer fahren. Also sicher irgendwo Nischenbereich. Aber wo das sicher einfach nicht geht, allein schon von der Verfügbarkeit, ist im Pkw-Bereich. Das ist einfach absolut nicht realistisch. Ganz grundsätzlich ist es so, E-Fuels sind eben ein synthetischer Kraftstoff, den man sozusagen einfach im Verbrennungsmotor einsetzen kann, beimischen kann etc. Also eigentlich eine wie gesagt, sehr, sehr gute Technologie. Basiert auf Wasserstoff, dem CO2 zugemischt im Produktionsprozess mehr oder weniger wird. Und deswegen gelten E-Fuels als bilanziell CO2-neutral, was natürlich nicht heißt, dass sie keine Schadstoffe ausstoßen, weil es ist ja trotzdem ein Kraftstoff, der im Verbrennungsmotor verbrannt wird. Das heißt, beim Auto kommt hinten trotzdem CO2 und auch Schadstoffe raus. Aber wie gesagt, durch diesen Produktionsprozess, wo CO2 auch verwendet wird, gilt das als bilanziell CO2-neutral. Aber das große Problem ist, dass dieser ganze Produktionsprozess von E-Fuels massiv viel Energie kostet. Und die Energie muss ja natürlich irgendwo herkommen. Und wenn man sich jetzt diese Gesamtbilanz anschaut, dann ist es so, dass E-Fuels, wenn man die in Österreich einsetzen würde, mit dem österreichischen Strommix produziert, würden doppelt so viel CO2-Emissionen verursachen wie Dieselautos und viermal so viel wie Elektro-Pkw. Nur wenn wirklich 100% Grünstrom sozusagen in der Produktion verwendet werden würde, dann wären E-Fuels auch von der Klimabilanz her gleich vergleichbar mit Elektroautos, aber für den Preis eines 5- bis 10-mal höheren Energieeinsatzes. Und das können wir uns schlicht und ergreifend nicht leisten, weil wir wissen, erneuerbare Energie ist die knappe Ressource, braucht man in jedem Sektor. Ich meine, abseits vom Verkehr gibt es auch noch die Stahlindustrie, die dekarbonisiert werden muss etc. Also Energie ist einfach die knappe Ressource, deswegen können wir uns nicht leisten, dass wir da sozusagen Energie verschwenden. Ein Satz möchte ich dir noch sagen, weil die ganze Diskussion um E-Fuels tut immer so, als ob wir das morgen schon einsetzen könnten. Das ist aber nicht so, sondern E-Fuels ist eigentlich eine Zukunftsmusik. Also es gibt Pilotprojekte. In Österreich produzieren wir de facto also nur homöopathische Mengen. Und auch bis zum Jahr 2030 ist absolut nicht absehbar, dass E-Fuels in einer Menge verfügbar sein werden, die wir im Verkehr irgendwie sinnvoll einsetzen können. Also eine Studie aus Deutschland hat da aufgezeigt, dass wenn alle jetzt schon projektierten Pilotprojekte bis zum Jahr 2035 umgesetzt werden, global, dann haben wir trotzdem erst eine E-Fuels-Menge produziert, die reichen würde, um 10% des deutschen Bedarfs für die Luft-, Schifffahrt- und Chemieindustrie, wo es keine Alternativen gibt, zu decken. Also da reden wir noch nicht vom Lkw-Verkehr, noch nicht vom Pkw-Verkehr und nur von Deutschland. Also never. Es geht sich schlicht und ergreifend nicht aus, dass wir das irgendwie sinnvoll im Pkw-Verkehr einsetzen.
Gut, ich meine, derzeit fehlt es ja auch generell mal an Infrastruktur, an Produktionskapazitäten dafür. Aber auch wenn wir da einen Schritt weiter denken, wenn es die gibt, kann es die überhaupt bei uns geben? Wie bringen wir diese nachhaltige Energie zum Einsatz? Weil gerade wenn wir uns diese Verfahren anschauen von E-Fuel mit Sun to Liquid und Power to Liquid, allein schon Sun, wie viel Sonne haben wir tatsächlich da, um so viel E-Fuels zu produzieren, wird auf jeden Fall noch ein spannender Case werden für die Zukunft.
Na genau, also technischerseits können wir auf jeden Fall E-Fuels in Österreich und in Europa produzieren, das ist überhaupt keine Frage, aber es ist am Ende des Tages ist eine ökonomische Rechnung und das wird sich schlicht und ergreifend nicht rechnen. Dafür ist die Energie einfach, also die erneuerbare Energie einfach zu sozusagen kostbar, dass man E-Fuels damit produzieren. Da gibt es auch Studien dazu, die sich für Deutschland angeschaut haben, dass sich eine E-Fuels-Produktion in Deutschland für den Verkehr schlicht und ergreifend nicht rechnen wird. Deswegen redet man ja eigentlich, wenn man von E-Fuels im Verkehrsbereich redet, auch meistens von Importen, die wir dann aus, ich weiß nicht,
Marokko, Tunesien, die Gegend
genau,
meistens, oder?
Genau, die Gegend. Das kann man sich schon überlegen. Es macht aber meines Erachtens, verstehe ich die ganze Diskussion insofern nicht, weil wir haben damit einen erhöhten Energiebedarf im Verkehr. Also wir haben uns das jetzt in dem aktuellen Factsheet, das wir Anfang des Jahres herausgebracht haben, mal angesehen, nur für den Pkw-Verkehr in Österreich. Derzeit ist es so, der Pkw-Verkehr in Österreich braucht jetzt ungefähr 150 Petajoule an Energie. So, wenn wir jetzt statt Diesel und Benzin E-Fuels einsetzen würden, dann würde sich dieser Energiebedarf verdoppeln. Das ist aber nicht die Richtung, die wir brauchen für Nachhaltigkeit, weil in einem Energieszenario, das unsere Klimaziele uns erreichen lässt, bis zum Jahr 2040, sagt uns, wir müssen den Energieeinsatz eigentlich halbieren. Wenn wir für die 150 Petajoule nicht E-Fuels einsetzen, sondern E-Autos verwenden, dann könnten wir den Energieeinsatz im Verkehr um 2/3 reduzieren. Also das ist eigentlich eher die richtige Richtung. Jetzt verstehe ich nicht, warum es sinnvoll sein sollte, doppelt so viel Energiebedarf sozusagen für den Verkehr anzustreben, wenn die andere Alternative schon längst am Markt ist, funktioniert. Wir haben gesehen, in Norwegen 96% Neuzulassungen sind Elektroautos, 30% bereits im Bestand. Das macht einfach hinten und vorne keinen Sinn.
Michael, der Energiebedarf in Österreich für den Verkehrssektor ist immens hoch und da kommt eigentlich nur ein durchaus kleiner Teil aus erneuerbaren Energien. Was würdest du vorschlagen? Welche politischen Maßnahmen braucht es? Welche wirtschaftlichen Aktivitäten braucht es, um das zu ändern? Wie können wir langfristig generell den Energiebedarf senken und zeitgleich aber die Energie, die wir aus erneuerbaren Energie holen, noch erhöhen?
Genau, also generell ist es so, der Verkehr verbraucht in Österreich derzeit 345 Petajoule an Energie. Den allergrößten Teil davon, 87% für den Kfz-Verkehr, Rest Flugverkehr, Bahn braucht nur 2% Energie, ist sehr energieeffizient. Und damit ist der Verkehrssektor mit rund 33% des Gesamtenergiebedarfs in Österreich sozusagen der Energiefresser überhaupt in Österreich. Also kein anderer Sektor verbraucht so viel Energie wie der Verkehr. Der Energiebedarf des Verkehrs ist auch stark gewachsen, also hat stark zugenommen seit dem Jahr 1990 um plus 70%. Also wir brauchen immer mehr Energie. Wenn wir in die Zukunft blicken, sollten wir aber, um die Klimaziele zu erreichen, bis zum Jahr 2040 den Energiebedarf des Verkehrs eigentlich halbieren. Wir haben uns das Anfang des Jahres in einem Factsheet mal angesehen, wenn man jetzt den Energiebedarf des Pkw-Verkehrs mit E-Fuels abdecken wollen würde, dann würden sich die rund 150 Petajoule, die wir jetzt im Pkw verbrauchen, mehr als verdoppeln. Also das geht eindeutig in die falsche Richtung. Dazu kommt, E-Fuels können eigentlich nicht kosteneffizient in Österreich produziert werden. Das heißt, wir würden uns hier eine 100%ig neue Energieimportabhängigkeit sozusagen aufhalsen, von der wir ja eigentlich, wie wir in den letzten Jahren schmerzlich bemerkt haben, eigentlich wegkommen wollen. Das heißt, es muss eigentlich alles in die Richtung erneuerbare Energien gehen. Das ist gut, weil wir in Österreich da sehr gut aufgestellt sind. Also wir sind ja mehr oder weniger ein Vorreiter, was erneuerbare Energien anbelangt. Wasserkraft, PV, Wind etc. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch eine große wirtschaftliche Chance, dass einfach diese Wertschöpfung dann im Land bleibt und nicht an Energieimporten, sozusagen an externe Länder, in dem Fall ist es Russland, Algerien etc., abfließt. Wie kommen wir dahin? Also in der Verkehrsbranche gibt es sozusagen den Dreischritt vermeiden, verlagern, verbessern. Das ist irgendwie so die Strategie, die alle verfolgen. Vermeiden heißt einfach Verkehr, der nicht unbedingt notwendig ist, kurze Wege etc. einfach halt nicht machen oder zu Fuß gehen. Verlagern ist bekanntermaßen auf effizientere Verkehrsmittel verlagern, also Wege auf den öffentlichen Verkehr verlagern, Wege aufs Fahrrad verlagern etc. Und verbessern, und da sind wir dann eben beim Bereich Elektrifizierung der Pkw-Flotte, verbessern heißt dann einfach so quasi die Wege gleich machen, aber mit einem effizienteren Verkehrsmittel, in dem Fall mit einem Elektroantrieb statt mit einem fossilen Motor. Es gibt viele politische Maßnahmen, die man da setzen kann, dass man mehr in die Richtung kommen. Ich glaube, wir könnten uns da schon sehr stark am Vorbild Norwegen orientieren. Die haben vor mehr als 10 Jahren einfach klar gesagt, okay, Pkw-Verkehr ganz klar in Richtung E-Pkw, haben die fiskalpolitischen Rahmenbedingungen in die Richtung gesetzt. Das heißt, es macht einfach ökonomisch für jeden Sinn, ein Elektroauto zu kaufen, unabhängig davon, wie man jetzt ideologisch dazu stehen möchte. Es ist einfach, es rechnet sich unterm Strich am Ende des Tages, und ich glaube, genau in die Richtung muss es in Österreich auch gehen. Also da gibt es noch einige steuerliche Schrauben, an denen man drehen kann. Für Österreich ist natürlich auch der EU-Rahmen sehr wichtig. Also wie es immer heißt, Verbrenner aus 2035, das glaube ich ist sehr wichtig auch für die Autoindustrie, einfach als Orientierung, als Planbarkeit etc. Davon sollten wir nicht abrücken. Es gibt noch ein paar andere Maßnahmen, zum Beispiel Holland ist dann Vorreiter bei sogenannten Zero Emission Zones, also dass man sagt, Innenstädte sollten eigentlich nur noch emissionsfreie Fahrzeuge fahren. Dieses Jahr bereits 18 Städte in Holland, die das umgesetzt haben. Bis zum Jahr 2030 werden es, glaube ich, bis zu 40 sein. Auch das wäre etwas, was man in Österreich diskutieren kann. Ein Aspekt, der vielleicht auch noch zu erwähnen ist, ist auch die Masse und das Gewicht von den Fahrzeugen. Da ist nämlich auch noch wahnsinnig viel Potenzial eigentlich drin. Da ist es so, dass es in Österreich leider in den letzten Jahrzehnten in die absolut falsche Richtung gegangen ist. Alle werden es irgendwie auf der Straße sehen, aber es gibt ja auch die Zahlen dazu. Also erstens mal haben wir seit dem Jahr 2000 deutlich mehr Fahrzeuge, also plus 27% mehr Fahrzeuge, also Autos auf der Straße. Die Autos werden immer schwerer, Gewicht plus 33%. Ne? Und auch die Motorleistung plus 47%, das heißt, die Autos sind immer stärker motorisiert, und jetzt kommt das Absurde, der Besetzungsgrad ist um 7% gesunken. Also es sind immer schwerere, immer größere, immer leistungsstärkere Autos, in denen immer weniger Leute drin sitzen. In 100 Autos sitzen 114 Leute drin. Das ist absolut nicht effizient. Deswegen wäre es eine sehr einfache Strategie, leichtere Fahrzeuge zu verwenden. Wir hatten Anfang des Jahres eine Veranstaltung, wo eine Studie aus Deutschland präsentiert wurde, vom DLR, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die haben sich angesehen, das Potenzial von Leichtfahrzeugen, von Elektroleichtfahrzeugen, mit dem interessanten Ergebnis, dass man rund 50% der im Auto gefahrenen Kilometer in Deutschland eben mit solchen Elektroleichtfahrzeugen erledigen könnte. Das sind einerseits E-Fahrräder, E-Cargo-Bikes etc., aber auch so kleine Autos, also Microlino ist da ein Beispiel, Renault Twizy, also so 500 Kilogramm schwere Kleinfahrzeuge mehr oder weniger, also schon ein Auto, aber halt ein kleines Auto. Und damit könnten dann 44% der CO2-Emissionen des Pkw-Verkehrs in Deutschland reduziert werden. Also ist einfach ein wahnsinnig großes Potenzial. Und natürlich, Elektroautos haben auch leider die Tendenz in größer, schwerer, breiter. Also ein E-SUV verbraucht auch ungefähr 2/3 mehr Energie als ein kleines E-Fahrzeug. Also ich glaube, Small is Beautiful könnte man hier berücksichtigen, und da wäre sehr viel Energiesparpotenzial drinnen.
Zum Schluss dieser Episode noch eine sehr persönliche Frage an dich, und zwar: Was bedeutet es für dich persönlich, die Mobilitätswende aktiv voranzutreiben, und welche Vision hast du für ein ökologisch, ökonomisch und auch sozial gerechtes Verkehrssystem?
Ich glaube, das Wichtigste in der ganzen Diskussion, und das ist sozusagen auch mein persönlicher, aber auch unser Anspruch als VCÖ, ist so ein bisschen Mut zu machen. Mir kommt vor, in unserer jetzigen Diskussion, Klimakrise, es wird sehr viel über Verbote geredet, was wir alles nicht mehr dürfen, wir müssen uns irgendwie den Gürtel enger schneiden und so weiter. Das muss ja alles nicht sein. Also es geht ja eigentlich, wir machen das ja auch für eine bessere, für eine lebenswertere Zukunft, und es geht schon so viel. Menschen sind generell so, dass sie vor Veränderungen immer Angst haben, und davor sind immer alle irgendwie dagegen und geht alles nicht. Und dann probiert man Dinge aus, und dann kommt man drauf, es geht doch. Es gibt in Wien die Beispiele, Marie-Hilfer-Straße, es gibt in Paris das Beispiel, es gibt in Ljubljana, es gibt sehr viele Beispiele. Es gibt also ein sehr schrittiges Thema, nämlich City-Maut, gibt es auch das Beispiel. Zuerst große Diskussion, geht nicht, dann hat man es gemacht und hinterher sind sogar eine Mehrheit der Leute dafür. Also ich plädiere dafür, Dinge einfach mal auszuprobieren, ein, zwei Jahre zu schauen, funktioniert es, funktioniert es nicht. Und in den meisten Fällen wird man draufkommen, es funktioniert eben schon und macht die Situation besser für alle. Und ich glaube, in die Richtung muss es gehen, dass wir keine Angst haben vor Veränderung, sondern uns das wirklich trauen. Vielleicht wirklich noch in einem Satz meine Vision für eine Mobilitätszukunft, eine nachhaltige. Ich glaube, diese Vision von Mobilität als Dienstleistung, einfach, ich möchte von A nach B. Es ist mir wurscht, wie ich das mache. Ich brauche kein eigenes Auto dafür. Es ist mir wurscht. Es gibt ein Angebot. Es gibt den Bus, es gibt das Carsharing-Auto, es gibt das Fahrrad, es gibt unterschiedliche Dinge. Und das muss es eigentlich sein. Also weg von diesen klassischen ein Auto für alle Möglichkeiten oder ich bin Hardcore-Busfahrer oder Hardcore-Zugfahrer, sondern einfach dieses diverse Angebot, was es an Mobilitätsoptionen gibt, das einfach nutzen zu können für den jeweiligen Bedarf, im jeweiligen Kontext, wird unterschiedlich sein in Stadt und Land, aber dass man das einfach sozusagen möglichst unideologisch und effizient einfach für sich dann nach Bedarf verwendet.
Herzlichen Dank, Michael, für das Gespräch.
Danke.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der beschleunigte Austausch der bestehenden Flotte, innovative Ansätze wie Retrofitting, aber auch der Verzicht auf ineffiziente Lösungen wie zum Beispiel E-Fuels, elementare Bausteine für einen Weg zu einem emissionsfreien Verkehrssektor sind. Der VCÖ zeigt aber auch, wie durch gezielte politische Maßnahmen und vor allem auch wirtschaftliche Anreize die Transformation tatsächlich funktionieren kann. Begleiten Sie uns auf einer Reise zur Mobilitätswende. Herzlichen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal bei What Goes On?